Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Spielverlagerung.de Sonderpodcasts zur Hinrunde. Wir lassen immer noch die Hinrunde Revue passieren und sind jetzt bei der Hälfte unserer Ausgaben angekommen. Wir sind jetzt in der goldenen Mitte quasi. Aber haben ein paar Teams aus der oberen Tabellenhälfte, die allesamt, muss man sagen, die Erwartung übertroffen haben. Und bevor ich die Teams bekannt gebe, werde ich erstmal bekannt geben, wer hier alles so sitzt. Ich begrüße Tim Rieke.
Hallo.
Und René Maric.
Hallo.
Die beiden Spielverlagerer-Autoren mit dem höchsten Output aller Spielverlagerer-Autoren aller Zeiten.
Ja.
Wir werden reden über Augsburg, über Hertha und über Wolfsburg. Drei Teams, die eine sehr gute Hinrunde gespielt haben. Ich würde sagen, wir fangen an mit Augsburg, die ja wohl, glaube ich, kann man so sagen, das Überraschungsteam sind. Wobei Überraschung ja eigentlich relativ ist, weil wir hatten die schon länger auf dem Kicker, oder René?
Ja, stimmt. Jo. Wir hatten die seit 1,5 Jahren, wie die 17. waren nach der Hinrunde, oder? Waren die 17?
Ja.
Hat ja Martin den Podcast angekündigt, in einem solchen Podcast, wenn die gewisse Sachen ändern, dann werden die gut. Haben sie geändert, sind gut geworden.
Gibt einen Spieler, der hat es uns da besonders angetan bei Augsburg, Daniel Bayer. Verwundert eigentlich, dass den gar niemand so auf dem Kicker hat. Der spielt ja eine phänomenale Saison, würde ich sagen.
Da spielt seit 1,5 Jahren einfach phänomenal. Er ist als Sechser unglaublich. Also spielt jetzt auch, die spielen ja jetzt defensiv nicht mehr dieses 4-1-4-1, wo er alleine als Sechser spielt, sondern eher so 4-4-1-1 mäßig. Aber er bringt dann immer so gewisse Aspekte ein, wo er die Staffelung ein bisschen ändert, wo er dann näher zu Vogt steht, als es üblich wäre, oder sich ein bisschen zurückfallen lässt. Ist dann asymmetrisch, aber er kann unglaublich gut Dynamik aufnehmen, schließt immer dann gut. Also für mich eigentlich einer der besten Sechser Europas in dieser Saison. Und der spielt bei Augsburg.
Kennt keinen. Würdest du da widersprechen wollen, Tim?
Nö, würde ich nicht. Eiskalt.
Eiskalte Übereinstimmung. Ich finde das interessant, dass Augsburg auch so ein paar Spieler gekauft hat, wo ich mir dachte, was willst du denn mit denen? Und das hat dann doch gar nicht so schlimm funktioniert, wie ich das zuerst gedacht hatte. Zum Beispiel Altintop, da bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber der hat sich ja ganz gut eingefügt in dieser Halbserie.
Kann man so und so sehen. Also er war nicht schlecht, aber verglichen mit G und Q ist da meiner Meinung nach doch eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr zu sehen. Also ich fand die in der letzten Rückrunde besser als in dieser Hinrunde. Aber jetzt sind sie eben Achter und nicht mehr weiter unten und dann merkt das wahrscheinlich keiner. Und ein bisschen stabiler und im Pressing, also eher so taktische Sachen, mannschaftstaktisch, sind sie einfach besser geworden. Das stimmt auch.
Ja, wobei ich finde das schon, also war jetzt noch nie so ein großer Altstopp-Fan, aber auf der Position da so halb Achter, halb Zehner so.
Also halb Zehner, halb Stürmer eher.
Ja, halb Zehner, ja, der ist ja alles so ein bisschen. Also so defensiv fällt er dann manchmal ganz weit zurück. Ja. Ich finde das gar nicht so schlimm.
Aber nee, schlimm nicht. Also ich finde bei ihm die Entscheidungsfindung problematisch und eben G war jetzt auch nicht der Überspieler auf der Position, aber etwas besser als Altitop und Q ist halt einfach, wenn die den noch hätten, dann wären sie vielleicht noch einen Platz besser und hätten diesen Platz auch wahrscheinlich in der Rückrunde länger behalten können. Ich glaube nämlich, die werden ein bisschen so zurückfallen auf Platz 10 vielleicht.
Spieler, der auch jetzt sehr gefeiert wird bei Augsburg nach dieser Hinrunde, ist André Hahn. Wie siehst du den, Tim? Meinst du, dass der zu Recht gefeiert wird?
Ich würde sagen, er wird wahrscheinlich eher für das Falsche sozusagen gefeiert, also.
Oh, ein Mann für unseren Adventskalender quasi.
Ja, könnte man sagen, ja. Also ich habe jetzt nicht so verfolgt, wie der gefeiert wird, aber ich vermute einfach mal, dass man ihn für seine Tore und für seinen kämpfenden Rennstil irgendwie feiert und das, was man bei ihm hervorheben könnte, wäre eher so ein bisschen, dass er so Timing von Läufen, Anpassung von Läufen an Strukturen der gegnerischen Defensive, zwischendurch balancierende Ansätze, aber nur Ansätze. So, das wäre das, wo ich sagen würde, yo, das macht er sehr gut. Aber wirklich feiern insgesamt würde ich nicht. Da würde ich eher für Haar feiern.
Ja, also was ich gesagt hätte zu Hahn, Ich finde, er hat eine sehr hohe Durchschlagskraft bei Läufen in die Spitze, so Diagonalläufe in die Spitze. Ist auch eben hoch anspielbar, schnell, athletisch. Ich würde ihn für solche Sachen wirklich loben. So teilweise wird ja gesagt, dass er sehr talentiert ist, solche Sachen, so technisch. Da sehe ich ihn jetzt nicht wirklich überdurchschnittlich. Aber eben, er hat gewisse physische Eigenschaften, die kann man sehr gut einsetzen. Das macht auch Bayer von der 6 teilweise sehr gut, dass er eben so lange Verlagerungen diagonal auf Hahn spielt. Da kann die dann behaupten in der Luft und sie haben schnell Raum gewinnen und können dann den Angriff schnell zu Ende spielen. Also sie sind ja nicht wirklich eine Ballbesitzmannschaft mehr, sondern haben eigentlich einfach über Bayer viel Ballbesitz im ersten Drittel, versuchen dann schnell Flügel, Halbräume zu überladen und irgendwie nach vorne zu kommen, auch gelegentlich sehr viele Flanken. Und Tim hat es auch angesprochen, Verhaag ist auch so ein Schlüsselspieler, bei denen da auch etwas übersehen wird. Und auch die Innenverteidiger sind eigentlich, und auch wie spricht man ihn aus? Oszczolek. Einfach alles zusammenschnallen.
Einfach alle Silben verschlucken.
Oszczolek. ja, also die Abwehrkette finde ich auch sehr löblich. Die spielen defensiv eigentlich immer ziemlich stark. Das Passing ist sehr kompakt, intensiv im Mittelfeld geworden. Spielen auch kein Angriffspassing oder nur noch sehr situativ. Haben sie letztes Jahr auch nicht wirklich praktiziert, aber gefühlt doch etwas öfter und auch öfter die Situation gesucht.
Genau, wir müssen die Abwehr loben. Lob die Abwehr.
Dann mach das. Lob die Abwehr.
Du weißt ja mehr über Klavan als wir. Und auch Verhaag wurde doch Nationalmannschaft einberufen, oder? Als Augsburger.
Ja, das stimmt. Also
Paul Verhaag. In die holländische, muss man sagen, unter Van Gaal.
Richtig.
Doch der gegen Cristiano Ronaldo eine Halbzeit spielen.
Richtig. Das war
Cristiano Ronaldo durfte gegen Verhaag eine Halbzeit spielen.
Ach so rum. Und Paul hat sich gut präsentiert in dem Spiel. Der wird halt kaum beachtet irgendwie, weil er halt relativ vielseitig oder komplett ist und aber im technischen, spielerischen, was Balance von Positionierungen angeht, Timing von Sachen, die er macht, Entscheidungsfindung, Spielintelligenz, ist Verhaag auch zu Recht in die Nationalmannschaft berufen worden, muss man sagen. Und dann haben wir noch Ragnar Klavan in der Abwehr, der auch selten wirklich öffentliches Lob mal bekommt, aber ein sehr moderner Innenverteidiger ist, spielerisch stark, kann sowohl längere Flachpässe vertikal spielen, als auch sehr gut aufrücken. Also er nutzt Bäume vor sich, verschwendet da nichts, hat eine ganz gute Abstimmung mit Bayer und seinen Positionierungen dann, zeigt manchmal sehr athletische Läufe auch nach vorne, defensiv ist er auch stark, intelligenter Spieler, teilweise macht er so verrückte Aktionen, was auch ganz cool ist. Und
ja, diese ganz langen Diagonalbälle und Bälle in die Spitze, diese hohen, ne? Also
Hat auch Kaltschlag
ab und zu jetzt den.
Ja,
wobei ich finde, dass klar waren, was dieses Aufrücken betrifft, nicht ordentlich eingebunden wird. Also das könnte man noch öfter machen, auch noch ein bisschen, also wenn man Bayer ausschaltet, was natürlich sehr schwer ist, aber wenn man ihn mandeckt, nimmt man zumindest seine Präsenz etwas weg und dann ist das Aufbauspiel schon sehr schwach im Endeffekt. Also dieser Raumgewinn über die Mitte, dann kommen eben diese Bälle von Klavan und Kalzenbacher oder eben Schnellkombinationen über Ferg und Oscholek. Und das ist dann eben nicht mehr dieser Augsburger Stil, den wir in der Rückrunde so gelobt haben, was eben auch oft vorkommt. Ich finde es auch schade, dass nur Bayer gelobt wird. Er ist zwar also wirklich dieser extrem gut, gehört auch sehr gelobt, aber es eben bezeichnet, dass man ein Jahr brauchte und Bayer so eine Schlüsselposition braucht, damit man den überhaupt lobt. Und wenn Augsburg nicht 8., sondern 12. wäre oder 13., würde auch über Bayer niemand was sagen, was eben schade ist. Aber ich würde gerne sehen, dass Löwen mal Bayer in die Nationalmannschaft beruft, so wie es Van Gaal bei Verhaag getan hat.
Aber ich habe es jetzt gar nicht so überlebt, dass da ja Bayer so hoch gelobt wird, oder? Außerhalb des Spielverlagerungskosmos.
Box gab es einen Artikel, noch ein, zwei Artikel in größeren Medien oder zumindest Ansätze. Also verglichen mit den anderen wird er schon deutlich mehr gelobt. Ich meine, verdient, aber sollten generell die Spieler mehr gelobt werden. Auch Weinzels Arbeit ist ziemlich gut.
Was immer interessant ist, auch schon letzte Saison interessant war bei Augsburg, dass sie fast sogar schon unterperformen von den Ergebnissen her, wenn man sich die Torschüsse anguckt. Sie haben die drittwenigsten Torschüsse bekommen, die sechstmeisten geschossen. Da Fehlt natürlich auch noch vorne ein Stürmer, der die Dinger mal reinmacht. Das Problem gibt es ja seit 2-3 Jahren. Deswegen wird auch vielleicht Hahn so gelobt mit seinen 6 Treffern. Ja. Aber es ist schon interessant zu sehen, auch gerade wie wenig sie hinten zulassen. Das unterscheidet ja nochmal das Abwehrlob, was ihr gerade gemacht habt.
Ja. Wobei man auch erwähnen muss, dass die jetzt vorne mehr experimentieren. Also Milik wurde eingesetzt, Altintop als Mittelstürmer, Bobadilla. Es wäre eventuell wirklich interessant, dass man eben Bobadilla, wenn der wirklich fit wird, wäre das ein super Transfer eigentlich. Milik gilt als sehr großes Talent. Und eben Altintop vorne vielleicht so ein bisschen falsche Neunmäßig und Hahn Werner etwas offensiver und aufs Tor, noch tororientierter in ihren Läufen. Und dafür, wenn man Kuh bekommen könnte, Kuh, Vogt, Bayer oder Moravec, Kuh, Bayer in der Mitte, das wäre schon, also das wäre dann wieder Spielerstärke und man wäre auch im Aufbauspiel nicht mehr so, so abhängig von Bayer.
Wobei ich das auch, das Probieren vorne auch sehr viel als, ja, Stückwerk sehe. Also da hat man noch keine Lösung gefunden auch. Da hat man ja in der Hinrunde immer sehr viel ausprobiert. Und so richtig hat sich kein Stürmer da so richtig eingefunden, fand ich.
Nee, also das Spiel ist auch nicht wirklich für die Stürmer ausgelegt.
Nee, das stimmt,
auch,
ja.
Die haben in der Offensive da gar keine Kreativität. Vogt ist auch sehr linear und die haben eben nur Bayer. Und da kann ich meine, so gut kann man nicht sein, dass man einfach durch zwei Viererblöcke durchspielt auf den Stürmer und den einsetzt. Ich meine, da macht er eh was er kann. Ja. Und dann kommt es eben eher über Hahn Werner, über die Schnittstellen und über Flügelüberladungen und Verlagerungen.
Ja, eure Prognosen für die Rückrunde. Du hast ja schon mal einen kurz angedeutet, René, dass du sie eher so auf 10 siehst am Ende. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wo ich Augsburg sehe, ich denke, die werden auf Platz 8 bleiben, vielleicht mit Mainz noch wechseln. Ich sehe wenig Potenzial von den Mannschaften darunter. Zumindest nicht, dass sie so viele Punkte auf Augsburg aufholen können. Also ich tippe 8, 9.
Dein Tipp, Tim?
Das ist alles relativ eng da.
Ja, die sind ja relativ im Nichts, muss man sagen. Also
ja,
4 Punkte nach vorne, 5 Punkte nach hinten.
Wahrscheinlich bleiben sie da. Also ich vermute mal, dass das so in der Konstanz, wie sie jetzt ungefähr sind, dass das da so bleiben wird. Also es gibt ja jetzt nicht das große Potenzial, was mit dem Kader jetzt noch auf jeden Fall irgendwo schlummern würde, so wie das letztes Jahr in dieser Situation der Fall war, dass sie sich großartig verschlechtern werden, glaube ich auch nicht.
Also so bleiben sie, wie sie sind.
Ja, von daher wäre das logisch.
Da sind wir uns alle dreimal einig, so ein, zwei Plätze vielleicht runter, genau. Hat René vielleicht recht, aber so, ja. Ja, das war Augsburg, gleich folgt Hertha BSC. Bis gleich. Willkommen zurück beim Spielverlagerung.de Podcast. Wir werden uns nun mit Hertha BSC beschäftigen. Bestimmt vom Potenzial her und von dem, was sie daraus gemacht haben, eine der Top-Mannschaften dieser Saison, stehen auf Platz 6 nach der Hinrunde. Hat der Luukay gut gemacht, muss man sagen.
Hat das sehr gut gemacht. Martin hat gesagt, das ist ein genialer Trainer, aber aus der taktischen Steinzeit, aber ist trotzdem genial, also im Endeffekt. Und irgendwo stimmt es auch, die haben sehr viele diese mannorientierten Elemente drin, passen diese sehr gut an, auch im Spielverlauf sehr oft. Ich glaube, Guardiola hat sogar gesagt, dass Hertha der schwerste Gegner war, den man in der Hinrunde hatte, oder?
Ja, war ein relativ knappes 3-2,
genau,
wenn ich mich recht entsinne.
Und manchmal spielen die 4-4-2, 4-4-1-1, dann spielen sie 4-1-4-1 auch oft und er stellt oft zum Beispiel Ramos auf einen Innenverteidiger, lässt den anderen frei und dann wartet man einfach, bis der irgendwo hinspielt, alle sind gedeckt, und wenn er aufrückt, ja, dann rückt er halt auf und wird gepresst. Das ist sehr ungewohnt in der Bundesliga eigentlich, also dass man das so groß teilweise umsetzt, auch sehr viele Spiegelformationen. Man ist individuell gut besetzt, auch wenn das wohl nicht viele unterschreiben werden von den Zuhörern und in den Medien. Ich finde, die Spieler sind eigentlich sehr gut, auch Hosegeil, Lustenberger, Allergies, als Rollenspieler sehr gut, Skjelbred ist cool. Dann haben sie auch vorne einfach auch im Sturm viele Optionen eigentlich. Und eben, sie können auch die Spielertypen gut wechseln. Ist die Frage, inwieweit sie jetzt von Verletzungen verschont bleiben, wie die Gegner auf diese doch unorthodoxe Spielweise reagieren können in der Rückrunde. Aber eigentlich wirken sie sehr stabil. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass sie sich weiter oben halten.
Das finde ich aber auch das Interessanteste, nicht das Interessanteste, aber das finde ich sehr interessant, dass sie auch für einen Aufsteiger gerade in der Breite sehr gut besetzt sind. Wenn man guckt, Ronny hat ja fast gar nicht gespielt.
Ja.
Auch Alagui war ja, hat ja die Hälfte der Zeit gefehlt, also dass das man stimmt. Da auch solche Sachen dann einfach ersetzen kann. Also
ich weiß nicht, wie man wie genau man Hosogai ersetzen könnte, also da fehlt mich was nicht, da wird wahrscheinlich Niemeyer spielen. Eventuell Chigerchi, wobei der doch sehr offensiv wäre. Aber Niemeyer für Hosogai, ich meine, Niemeyer ist ein guter Spieler, auch sehr unterbewertet. Ich glaube, den hatten wir mal in einem Adventskalender. Aber Hosogai ist dann doch etwas stärker.
Und das allgemein finde ich, dass die Doppel-Sechs ein bisschen unterschätzt wird auch bei Hertha.
Oder die Dreifach-Sechs sehr oft, ja.
Ja, oder
also Hosogai, Gelbe, also Chigerchi ist schon das, eine sehr coole
Rolle. Das Mittelfeld allgemein.
Ja.
Das Mittelfeld allgemein.
Ja. So. Weiß jemand mehr von über Schulz? Den habe ich irgendwie sehr selten gesehen. Benatir habe ich wieder öfters gesehen. Auch Ronny habe ich ein paar Mal gesehen.
Na gut, aber Schulz hat er auch.
Fällt mir nicht hinein.
Hat nur die Hälfte der Zeit gespielt. Okay. Und wurde auch meistens eingewechselt, wenn er gespielt wurde.
Ja?
Wenn er gespielt hat.
Bist du denn der so ein Spielertyp?
Ich weiß es gar nicht. Weißt du da was, Tim?
Ja, also der spielt ja eh oft Linksverteidiger dann. Ja. Und hat auch sowas. Ja, sowas Flügelverteidigerhaftes.
Also der wurde ja auch zwei, dreimal gebracht, wenn man den linken Flügel schließen wollte, das weiß ich noch. Also
da hat er auch offensiv gespielt, ja.
Also ein bisschen, genau, so ein bisschen antreibend irgendwie so in der Richtung.
Wenn man dann quasi mit zwei auf links mit zwei verteidigenden Spielern
spielt. Also auch sehr raumgreifend, oder?
Ja, schon.
Was noch Faktor ist bei Hertha, du hast es auch schon angedeutet kurz, René, dass sie sich sehr gut anpassen können auch im Spiel. Das hatten wir auch schon gesagt, dass sie verschiedene Spielertypen haben, die sie bringen können. Aber auch, dass sie dann im Spiel mal das System wechseln, was ja auch noch nicht so natürlich ist in der Bundesliga.
Ja. Das Spiel gegen Mainz haben sie ja einfach durch eine Anpassung gewonnen, die fast schon skurril war. Also ich habe auch eine Analyse dazu geschrieben und die haben einfach, ja, schwer zu sagen, die haben einfach dann angefangen zu bolzen, aber das sehr intelligent gemacht und haben das gesamte Mainzer Pressing, das einfach in der ersten Hälfte unfassbar gut war, im 4-1-4-1-0 fast, das haben sie einfach dann dadurch bespielt, dass sie einfach das gesamte Pressing überwunden haben, im Zwischenlinienraum und dann eben mit ihren Spielern Skelbet, Benatir, Ramos, Johnny nach vorne gekommen sind und ja, es war sehr cool anzusehen, auch Skelbet war sehr balancierend da, Benatir ist sehr diagonal gegangen, es war echt cool, also was Luca da gemacht hat, es war eigentlich keine gruppentaktische Anpassung, keine Mannschaftstaktik, gar, es war so eine rein strategische Anpassung und die hat extrem gut funktioniert.
Skelbret, ich finde sowieso, dass der Wechsel Skelbret ja Lasogga, ich glaube, das ist einer der wenigen Spielertausche in der Geschichte der Spielertausche, wo man sagen kann, da hat alle profitiert einfach.
Win-win, ne?
Ja. Wir haben ja schon über Lasogga geredet beim HSV-Podcast, aber Skelbret auch hat ein bisschen was gebraucht, ein bisschen Zeit gebraucht, hat am Anfang, glaube ich, nicht so viel gespielt, aber hat dann sich jetzt auch in die Mannschaft reingefunden.
Ja, kann auch rechts spielen, theoretisch links, Sechser, Achter, also. Respekt, Luca, war eine gute Entscheidung, muss man ehrlich sagen. Eine Win-Win-Situation. Ja. Gefällt mir wirklich die Arbeit, die er da macht. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das ist nicht spektakulär. Aber einfach dieses bisschen so Oldschool-Gefühl bekommt man schon, wenn man die Hertha sieht, und zwar kein schlechtes.
Naja, so Oldschool finde ich das nicht eigentlich.
Inwiefern?
Und unspektakulär oder so hast du gesagt? Finde ich auch nicht.
Ja,
so.
Also im Sinne vom so spielisch, man kann jetzt kein Barcelona-Spiel 2011 von denen erwarten. Ja,
natürlich nicht, aber.
Aber was ihm, also taktisch ist schon spektakulär, wenn du das meinst, und auch einzelspielerisch.
Ja,
zum Beispiel die Bewegungen im Aufbauspiel und im Raumgewinn ist extrem gut. Das genau. Schon. Das ist, aber ich meine jetzt Spektakel, so unglaubliche Einzelaktionen und Kurzpassstaffetten, ja, und ähnliches, okay, im letzten Drittel und in engen, aber es ist nicht.
Es ist ja taktisch schon besonders und nicht irgendwie,
ja,
so normal, sondern es ist schon.
Ja, habe ich auch gesagt.
Und sowas. So.
Habe ich auch gesagt, unorthodox,
ja, ja,
super Anpassungen. Aufbauspiel ist, die Bewegungen sind sehr gut, also wie Hosogai, Chigerchi die Position teilweise wechseln oder wenn man mit der Dreifach-Acht spielt, wie man die Halbräume nutzt,
richtig,
ist wirklich
richtig
sehr sauber.
Aber gibt's, das ist ja keinesfalls Oldschool dann.
es sind Oldschool-Elemente drin mit dieser Stabilität, dann teilweise langen Bälle, dann so einfach teilweise sind die Ausverteidiger einfach in manchen Spielen sehr zurückhaltend bzw. sehr passiv im letzten Drittel. Dann gibt's auch eben diese Mannorientierungen. Da bringt so Oldschool-Sachen in neuem Gewand, auch wirklich strategisch und nicht nur taktisch, rein. Das finde ich, also es gefällt mir auch. Gut. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu egos ausgedrückt.
Ja, hast du.
Weil vielleicht so vehement widersprichst, aber vom Grundprinzip her meine ich das.
Ja, ja.
Ja, aber ich kann das schon verstehen. Also sie machen ja nichts auch jetzt so ganz besonders riskant. Also riskant spielen sie auf keinen Fall, aber auch nicht so bis ins Letzte, dass man jetzt sagen würde, das ist was komplett Neues oder das ist was komplett Wahnsinniges, Wahnwitziges. Ist ja nicht so wie Hoffenheim,
ja.
Sondern halt einfach halt das sehr solide, was sie machen halt alles. Aber sie machen halt alles extrem solide in allen Bereichen.
Also zum Beispiel ja. Vergleicht mit Augsburg letzte Rückrunde, da sind sie doch deutlich weniger schön anzusehen aus spielerischer Sicht, aber taktisch sind sie noch sauberer. Also ist ja, jetzt
die
so mein gut.
Im zweiten Drittel schön, aber die kriegen es halt nicht so, so durchgebracht dann.
Ja, die, wer jetzt Augsburg oder Hertha? Hertha.
Ja, die, wie heißt das? Wir haben irgendwo mal ein schönes. Ich glaube, Martin hat Entschleunigen benutzt. Die entschleunigen sich dann in falschen Momenten am Ende, oder? Oder werden zu schnell teilweise?
Ja, könnte man sagen.
Eure Prognosen für die Rückrunde für Hertha?
Ja, wir müssen jetzt kurz nochmal festhalten, dass wir die alle cool finden. So.
Wir finden die alle cool.
Keine Frage.
Die machen auch Besonderes, aber das ist so ein bisschen.
Ich freue mich ja auch immer,
kann ich. Besonders verpackt vielleicht irgendwie.
Ja, ich freue mich auch immer, wenn man beim Trainer eine Handschrift erkennt. Und wenn man jetzt Hertha sieht, erkennt man sehr viel von Augsburg und den Luukay auch wieder so. Gerade diese Mannorientierung und Spiegelformation und sowas. Das kann ich nur sagen, Hut ab. Also, stehen nicht umsonst da vorne.
Richtig, genau.
Aber trotzdem jetzt, die Prognose für die Rückrunde. Im Moment sind sie Sechster, gleich auch mit Schalke. Nur knapp hinter Wolfsburg und Dortmund, also was geht da für die Rückrunde?
Schwer zu sagen, wie gesagt, wie passen sich die Gegner an? Ich meine, bestenfalls wären sie Fünfter vor Wolfsburg, was ich sehr bezweifle. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach mit Schalke um Platz 6 streiten und vielleicht kommt noch irgendwer von hinten zu, also Augsburg oder Mainz mit etwas Glück und Transfers noch dazu. Aber normalerweise, sechster Platz sieht gut aus.
Siebter,
Sam, was denkst du?
Siebter, Achter vielleicht, ja. Also,
die werden. Denkst du, Schalke überholt sie?
Kann ich mir schon vorstellen, ja. Ich glaube, Schalke.
Die sind individuell so stark, wenn die ganzen Verletzten zurückkommen.
Ja. Also.
Schalke?
Ja,
dann auch.
Ist Schalke dann nicht zu halten, von Herzen.
Also, wenn Schalke wirklich diese Verletzten-Misere rausbekommt und Keller will ja flexibler werden, mal sehen, wie die Flexibilität aussieht, dann wäre auch Schalke für mich eher Favorit auf Platz 6. Stand heute. Wenn sich nichts ändern würde, natürlich Hertha, sonst wären sie auch nicht Sechster in der Tabelle. Aber eben Schalke wahrscheinlich, ja.
Ja.
Kampf um Platz 6, denke ich, und Schalke stellt sich am Ende durch.
Ich denke auch, wir werden über Schalke im nächsten Podcast nochmal intensiver reden, dann zusammen mit Gladbach und Leverkusen. Aber bevor wir dahin kommen, werden wir gleich nochmal über Wolfsburg kurz reden, nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Weiter geht's mit dem Spielverlagerung.de Podcast und wir kommen zum VfL Wolfsburg, die auch eine gute Hinrunde gespielt haben, momentan auf Platz 5 stehen, nur knapp hinter Dortmund und Gladbach. Wir haben im Sommer ja ein Ballnah-Magazin rausgegeben und haben alle möglichen Journalisten aus der Welt gefragt, wer die besten Trainer der Welt sind momentan. Und du hattest, ich glaube, auf einem relativ hohen Rang auch Hacking gewählt, Tim.
Ja.
Würdest du das jetzt nach dieser Hinrunde auch noch so beibehalten?
Ich würde ihn wahrscheinlich etwas minimal tiefer einstufen, aber in den Top 10 belassen, denke ich.
Also gab es auch in dieser Hinrunde kritikwürdige Punkte bei Hacking?
Ja, natürlich.
Zum Beispiel, also da können wir mal anfangen. Was hatte noch nicht so gut funktioniert in der Hinrunde jetzt?
Also... Die Hinrunde war ja relativ, ja, zweigeteilt, könnte man sagen. Also, der Start war nicht so gut für Wolfsburg. Haben zwar so die ersten 2-3 Spiele so ganz gut gemacht, aber dann kam ja diese Serie mit, ich glaube, hatten sie 5 Niederlagen nach 8 Ligaspielen oder sowas.
Ja, genau.
Und genau, da waren sie dann noch so auf der Suche nach dem richtigen System. Die Einbindung von Q hat nicht so ganz geklappt. Die Flügel waren relativ breit und normal und die Verbindungen in der Offensive nicht so gut. Da habe ich dann auch irgendwann im September, glaube ich, Artikel gemacht, wie Hacking sozusagen Formationsformeln für die Anlagen von Offensivsystemen nutzt und dann Unterschied 4-1-4-1, 4-2-3-1, dass man das versucht hat umzustellen, was die Anlage angeht, jetzt nicht so die reine Formation her. Mhm. Und dass man da noch ein bisschen auf Versuche war. Danach hatte sich Q sowieso verletzt und es wurde dann ohne ihn etwas umgebaut, etwas pragmatischer und ging dann so in die Richtung von dem, was sie eigentlich in der letzten Rückrunde weitgehend gespielt haben. Aber noch nicht immer so auf dem Niveau wie damals, ja, weil das wieder ein Schritt zurück war, um einfach ein bisschen besser ins Laufen zu kommen. Und ein paar der Siege, die sie dann teilweise auch reihenweise eingefahren haben, waren dann auch ein bisschen, ja, erzwungen, könnte man sagen. Also sie hatten viele Spiele, wo sie einfach nicht so ganz überzeugt haben und dann das bisschen durchgedrückt haben einfach. Und es gab nur so zwischendurch Spiele, mit denen ich wirklich zufrieden war. Und selbst bei denen hatten sie dann immer Phasen, wo sie einfach ihre Strukturen nicht vernünftig ausgespielt haben. Das war dann so ein Problem, was in verschiedenen Formen immer wieder auftrat eigentlich.
Also man muss aber erstmal festhalten, wie du es ja gesagt hast, in den ersten 8 Spielen 5 Niederlagen, aber seitdem jetzt 9 Spiele ohne Niederlage.
Richtig.
Und davon haben sie dann auch 6 Stück gewonnen. Also da ist ja doch dieser ganz krasse Umschwung zu sehen. Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Du hast schon so 2-3 Sachen gesagt. Einmal Q-Verletzung, einmal, dass sie pragmatischer geworden sind. Gab es da noch tiefergehende Änderungen?
Ja, sie haben auf jeden Fall mehr Stabilität gefunden. Das muss man auch auf jeden Fall sagen. Weil einfach die Positionierung sich verbessert haben, sich wieder ein bisschen mehr in dieses gewohnte Muster der vorigen Rückrunde eingestellt haben. Da wurde das Gegenpressing dann besser, wurden die Abstände besser, wurden die Mechanismen besser, dass man mehr Zugriff hat in bestimmten Situationen. Und dann wurde man einfach generell stabiler, das heißt, man wurde weniger anfällig für Konter. Man wurde kompakter in bestimmten wichtigen Situationen. Man musste auch oder hatte auch bestimmte Grundmechanismen, falls man sich bei Offensivaktionen in schwierige Lagen gebracht hat, dass man sich besser befreien konnte, konstantere Rückwärtsverbindungen hatte und somit war man einfach durch die Sicherheit, könnte man sagen, aus dem System der vorigen Rückrunde dann stabiler. Deswegen auch viele knappe Spiele, also die meisten der 6 Siege waren ja auch relativ eng. So.
Okay. Geht man jetzt weiter diesen Weg? Glaubst du das oder versucht man doch wieder ein bisschen dann zum Anfang der Saison zurückzukehren?
Denke ich schon, ja. Also
ja?
Ich habe zum Ende der Rückrunde habe ich immer ein bisschen geschwankt, weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob es jetzt das eine oder das andere ist, aber mit den letzten Spielen so gegen Gladbach haben sie ja 2-2 gespielt. Sehr schwerer Gegner, muss man ja sagen. Und das war durchaus nicht unbeeindruckend, das Spiel. So einzelne Phasen waren wirklich sehr gut. Auch gegen Nürnberg hatten sie, das war glaube ich das letzte Spiel im November, also 14. Spieltag so in der Richtung, hatten sie von den Positionierungen sehr guten Auftritt mit einigen sehr schönen Ansätzen, gute Anpassungen gehabt, haben sie dann zu inkonsequent ausgespielt. Und jetzt so nach dem Gladbach-Spiel dachte ich, ja, das müsste doch eigentlich wieder in die Richtung gehen und die Testspiele jetzt waren auch so ein bisschen in der Richtung. Ich glaube aber, dass sie es bisschen ja chaotischer versuchen in der Offensive, dass sie so eine Mischung eingehen wollen aus dem, was sie zu Saisonbeginn versucht haben und diesem etwas pragmatischeren Stil der letzten Rückrunde. Wobei der gar nicht so pragmatisch war. Also der war so von den Positionierungen war der sehr modern und sehr auf enge Kombinationen fokussiert, aber vom Ausspielen war das dann immer relativ pragmatisch. Und dann war das
pragmatischer, ja, also
genau der andere Ansatz ist, die Grundpositionierungen sind ein bisschen klarer, aber das Ausspielen ist dann elaborierter so. Und da glaube ich, dass sie jetzt so eine Mischung suchen und noch krasser sich einfach mit den vielen Spielern, die sie haben, die jetzt mal alle konstant fit sind, dabei sind, De Bruyne noch dazugekommen jetzt, dass sie mit denen jetzt einfach auch zwischen einzelnen Spielen teilweise ganz extrem wechseln, was die Ausrichtung angeht.
Ist jetzt auch ein interessanter Stichpunkt, den wir natürlich hier abgrasen müssen. Kevin De Bruyne ist jetzt zum VfL Wolfsburg gewechselt.
Ist das ganz fix? Also alles schon unterschrieben? Ja, oder?
Nein, aber in dem Moment, wo die Leute es hören, ist es fix.
Krass.
Im Aufnahmemoment ist es noch nicht fix, aber in dem Moment, wo die Leute es draußen hören, dürfte es fix sein.
Matic zu Chelsea ist fix und Anderson geht zu Florenz. Das sind geile Transfers.
Ja. Es ist jetzt für den Hörer sehr schön, dass wir jetzt hier so Transfers, die eine Woche alt sind, hier nochmal aufdröseln. quasi live. Nein, aber ich wollte dich mal fragen, René. De Bruyne zu Wolfsburg, meinst du, dass das eine Verstärkung ist?
De Bruyne wäre wahrscheinlich auch für den BVB eine Verstärkung. Ist auch für Wolfsburg meiner Meinung nach eine Verstärkung. Sehr guter Spieler, super Talent. Ist die Frage, wie man ihn einbindet. Also ich kann mir vorstellen, dass er auf der 8 spielen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er, ich weiß nicht, wie die genau vorne spielen. Vielleicht stellen die auf 4-1-2-3 um, was ich nicht glaube eigentlich. Eventuell wäre es möglich, dass sie, ja, Kuh, wenn sie den behalten, Kuh, De Bruyne, Arnold, Diego, die kann man eigentlich ziemlich cool vor Gustavo packen. Wäre halt sehr zentrumsorientiert wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Tim, wie siehst du das? Wäre möglich mit dem?
Ja, De Bruyne ist ja auch ein bisschen sowas wie so ein Roleplayer. Also kann er ja auch machen. Und das passt ja eigentlich so ganz gut in das noch stärker Gesamtausrichtung wechselnde, was man jetzt vielleicht versuchen könnte in der Rückrunde. Also zum Beispiel gegen Vitesse in dem einen Testspiel haben sie in der Endphase so das 4-2-3-1 Grundformation so ein bisschen asymmetrisch ausgespielt, dass sehr viel über rechts ging. Da könnte man De Bruyne einbinden. Man könnte ihn in so einem sehr offensiv ausgerichteten 4-2-3-1 einbinden, wie das gegen Anderlecht versucht wurde, wo man dann sehr zentrumsfokussiert tatsächlich spielt, die hinteren Mittelfeldspieler teilweise so ein bisschen raumöffnend auf die Seite gehen und dann versucht man so die Kombination durch diesen Zentrumsfokus aber sehr mit direkten Tempoaktionen durchzuspielen, was De Bruyne ja auch liegen könnte. Generell wäre es möglich, dass er als Achter spielt, tatsächlich neben Gustavo und man dann so vielleicht ein bisschen körperlich, also dass man den als Alternative zu Kuh nimmt, der da ja jetzt in der Hinrunde oft gespielt hat, aber der ein bisschen körperlich Probleme hatte, was De Bruyne vielleicht besser machen kann. Bei Hacking ist das ja nicht so unwichtig. Oder man macht halt wirklich irgendwas Asymmetrisches mit De Bruyne, der als rechter Flügelspieler meinetwegen aufgeboten wird und dann irgendwelche bestimmte Synergien hat, also dass man da auf ganz feste Mechanismen setzt mit De Bruyne, der rausruschiert, der reinruschiert, vielleicht Medojevic als Sechser, der auf die Seite geht, oder
wäre es nicht interessant, De Bruyne rechts, Diego links, Arnold zentral und geht quasi auf die quasi diagonal nach rechts aus, so ausweichend, und sucht sich dann im Zwischenlinienraum so die Position für direkte Abschlüsse oder für direkte Endangriffe. Vorne Perisic, rechts spielst du asymmetrisch defensiver und links Rodriguez sehr hoch und übernimmt die Räume, die Diego öffnet mit seinem Einrücken. Da hätte man doch ziemlich gute Staffelungen, stark und wäre auch sehr kreativ in der Mitte mit De Bruyne, mit Kuh, mit Arnold ausweichen, der ist ja sehr abschlussstark, oder?
Ja, das also meinte ich ja gerade.
Endaktion und Diego links, das wäre...
Dass man das asymmetrisch macht mit De Bruyne rechts und dann eben den rechten Sechser ein bisschen höher und dann dieses typische Arnold-Diego-Tandem da auf halblinks.
Könnte dann Ox in so eine Art Abidal-Rolle spielen? Also du hast das jetzt die Außenverteidiger gleichgelassen. Ich hätte die Außenverteidiger fändet und Arnold ein bisschen anders eingebunden, glaube ich.
Meinst du denn, dass man Rodriguez so hochschieben kann oder sollte.
Kann er das nicht eigentlich ziemlich gut?
Ich weiß nicht,
ob er das konstant hinkriegt,
wenn er schon früh hochgeschoben wird. Ob dann das, ich weiß nicht.
Dass er so gut im Timing
seine ist, Passwinkel im würde ich, eben auch,
okay.
Ja, seine Positionierungsbalance so in den mittelhohen Zonen generell, so wie er sich verschiebt, wenn die Angriffe sich verändern, wenn man ihn recht früh hochschiebt, weiß ich nicht, wird irgendwie komisch, so was die Synergien da angeht. Und auch seine Passwinkel könnten ein bisschen seltsam werden, glaube ich.
Nein, man könnte es eigentlich ganz simpel gruppentaktisch lösen, indem du beide Außenverteidiger tief lässt. Und bei Verlagerungen sprintet du Rodriguez einfach an seinem Gegenspieler vorbei. Das kann er ja. Und der rechte Verteidiger geht mit Diego ohnehin mit, wenn Rodriguez tief bleibt, dann hättest du sogar einen offenen Raum für Schnellverlagerungen.
Könnte man auch machen, ja.
Darf ich da kurz die Frage einwerfen, aber wäre ein System mit Diego, De Bruyne nicht auch etwas instabil? Also ich kann mich, De Bruyne hat ja jetzt im letzten Jahr fast gar nicht gespielt, aber bei Bremen kann ich mich daran erinnern, dass er auch im Pressing nicht so der Hengst war und auch nicht so dynamisch ins Pressing gegangen ist.
Ich fand ihn ziemlich gut im Pressing, auch ziemlich kampfstark.
Ja? Genau, das Kampfstarke.
Ich habe nicht so viele Spiele gesehen von ihm. Einmal war auch so quasi eine falsche 10, so 9er-mäßig teilweise.
Mhm. Ja, größtenteils.
Ja, und da fand ich ihn eigentlich, auf der 8 hat er auch mal gespielt. Ich fand ihn eigentlich im Pressing ganz gut, bisschen wirr ab und zu.
Ja, aber genau, chaotisch.
Genau, aber im Endeffekt eigentlich gut, mit Hacking als 10er und in passenden Staffelung, auch mit Q. Denke ich, wäre das eigentlich ganz cool. So.
Ja, also aber auch dann in dem Sinne ein Lob an die Transferpolitik von VfL Wolfsburg, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ihr sagt, dass De Bruyne da sehr gut reinpasst.
Also ich finde, De Bruyne ist ein super Spieler. Also wie viel kostet er? 18 Millionen? Mehr?
20 Millionen.
Ziemlich viel, ja, aber...
Ziemlich viel.
Man hat's ja.
Wenn man es hat, dann passt. Wenn man es nicht hat, ist teuer.
Ich würde gerne noch kurz was einwerfen.
Ja.
Und zwar generell zur Defensive, wo wir das jetzt schon kurz angeschnitten haben. Nicht auf De Bruyne bezogen, sondern ganz allgemein. Befürchte ich aber schon ein wenig, dass man da jetzt wieder etwas anfälliger wird. Denn, wie ja schon gerade erwähnt, könnte ja jetzt der Versuch aufkommen, dass man die Systeme einfach sehr stark von Spiel zu Spiel ändert und da weniger auf feste Synergien setzt, sondern dass mit diesem ganzen Personal einfach noch wechselnder macht. Das Problem, was ich da sehe, ist halt, dass Hacking manchmal ein bisschen lange braucht, um sehr stark veränderte Systeme wirklich gut abzusichern. Deswegen hat Wolfsburg in der Sommervorbereitung am Anfang so enorm riesige Probleme bei Kontern gehabt. Deswegen hatten sie bei Systemumstellung generell ein paar Probleme bei Kontern und das haben sie jetzt in den Testspielen in den beiden auch schon wieder angedeutet, weil sie da halt gegen Vitesse gerade in der Schlussphase ganz anders gespielt haben als gegen Anderlecht dann und das jeweils relativ stark auf die Rollen der einzelnen Offensivspieler gemünzt haben und dann hatten sie oft sehr große Lücken wieder, gerade im Sechserraum, wo der Gegner dann relativ einfach Pässe durchspielen konnte und simpel kontern. Stellungsspiel der Innenverteidiger war darauf nicht so abgestimmt auf diese spezifischen Voraussetzungen. Und wenn man das wirklich so beibehält, dass man sehr viel wechselt zwischen den Spielen, könnte das ein bisschen problematisch sein. Vielleicht war es jetzt aber auch nur so, dass Hacking wieder ein bisschen experimentiert hat und also es gab gerade im zweiten Spiel sehr viele verrückte Bewegungen auch im Mittelfeld. Das ist so, scheint so ein bisschen der Test zu sein, ob er dahin zurückkehren kann, wo er in seinen Anfangsjahren als Trainer stand, wo er ja sehr viele verrückte Sachen gemacht hat.
Oh ja, das könnt ihr alles nachlesen in einem 60-Seiten-Porträt. In unserer, ich glaube, es war die dritte Ballner Ausgabe.
Dritte. Ach, keine Ahnung. Das war die zweite. Wir hatten jetzt die vierte, die dritte. Die dritte war mit den Mannschaftsanalysen.
Stimmt.
Die
zweite war das. Stimmt. Und in dem ersten war
eigentlich. Könnt ihr alles nachlesen
über
Hacking. Zum Abschluss die beliebte Frage. Wie ist eure Prognose? Wo landen sie am Ende?
Ich bin halt langweilig. Ich sag, die bleiben, wo sie sind. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass die sogar Ich weiß nicht, Schalke könnte ja theoretisch eigentlich Wolfsburg und Hertha überholen. Mhm. Hertha traue ich es eigentlich nicht ganz zu, Wolfsburg zu überholen, obwohl es vielleicht möglich wäre. Ich denke, Wolfsburg auf 5 ist ein guter Tipp.
Wird schwierig. Also ich glaube halt, dass sie etwas instabiler werden und potenziell stärker. Deswegen traue ich es ihnen durchaus zu, 3 Punkte auf Gladbach aufzuholen, dass sie noch Dritter werden. Sollte Leverkusen einbrechen, könnten sie die auch in guter Verfassung abfangen. Dortmund, muss man sehen, ob sie da stark genug sind, sich konstant mit denen zu messen. Also ich halte es zumindest für möglich, dass sie noch auf Rang 3 kommen könnten, wenn es gut läuft. Sollte es schlecht laufen, könnten sie vielleicht hinter Schalke zurückfallen. Dass sie tiefer fallen als Rang 6, glaube ich nicht, denn falls die Probleme mit dem neuen System so akut werden sollten, dass wirklich die Gefahr besteht, aus den Europa-League-Rängen rauszurutschen, würde man, glaube ich, die Notbremse ziehen, wieder das alte Sicherheitssystem wählen und damit sich noch in den internationalen Plätzen halten können.
Ich glaube sogar, dass sie noch weiter nach vorne rücken.
Ja, das werden wir alles. Auch meine Tendenz.
Das werden wir nämlich alles morgen besprechen, wenn wir Schalke, Gladbach und Leverkusen reden. Ich glaube bei allen drei Teams nicht, dass sie so weit vorne stehen, wie sie jetzt stehen. Deswegen, das werden wir dann alles morgen reden. Und ich glaube, heute glaube ich, dass Wolfsburg tatsächlich 3, vielleicht 4, aber eher 3 am Ende machen
wird. Ja, die hatten coole Ansätze gegen Anderlecht. Yeah.
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, morgen geht's weiter. Schalke, Gladbach, Leverkusen. Da sind wir dann mal wirklich bei den Top-Teams vorne. Und danach gibt's noch 2 Podcasts, jeweils einen zu BVB, einmal zu Dortmund. Nee, einmal zu BVB, einmal zu Bayern. Ich bedanke mich bei euch beiden. Herzlichen Dank, dass ihr hier gelabert habt mit mir eine Stunde lang fast.
Tschüss.
Alles klar, tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.